Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. Urlaub im Kriegsgebiet, wie sich die Tourismusbranche im ukrainischen Odessa verändert hat und warum auch für die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt der Tourismus ein Stückchen Normalität bietet, das besprechen wir gleich. Außerdem geht es um die polnischen Spitzenkandidaten für die Europawahl und eine mögliche Regierungsumbildung nach der Wahl. Und wir berichten über den Vorwurf gegen die Polizei in London, bei einer Nahostdemonstration parteiisch zu sein. In Deutschland werfen die Spionageermittlungen gegen einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten Krah ein Schlaglicht auf die Europawahl. Abgesehen davon scheinen die Spitzenkandidaten für die Wahlen am 9. Juni zumindest bislang wenig Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In Polen dürfte das aber anders laufen. Namhafte Politikerinnen und Politiker, darunter auch diverse amtierende Minister, sollen die Liste von Donald Tusks Bürgerplattform für die Europawahl anführen. Was das für die Regierung von Donald Tusk bedeuten und welche Auswirkungen das auf die polnische Außenpolitik haben könnte, kann ich jetzt genauer mit unserem Korrespondenten in Warschau, Peter Sawicki, besprechen. Herr Sawicki, welche bekannten Namen stehen auf der Wahlliste der Bürgerplattform?
Ja, es ist ein beträchtlicher Teil des Kabinetts von Donald Tusk, vor allem auf der Seite der Bürgerkoalition seiner Gruppierung. Da ist zum einen Marcin Kierwiński, der bisherige Innenminister, auf der Liste. Boris Budka, der Minister für Staatsaktive, für Staatsvermögen, und Bartłomiej Sienkiewicz, der Kulturminister. Er ist zum Beispiel dadurch sehr prominent zuletzt geworden, dass er das öffentliche Fernsehen TVP der Kontrolle der vorherigen PiS-Regierung entzogen hat. Auf ihn ist PiS dementsprechend nicht allzu gut zu sprechen. Bei Budka und Sienkiewicz ist das in etwa erwartet worden. Da ist vorher darüber diskutiert worden, dass sie kandidieren könnten. Bei Kierwiński, dem Innenminister, ist das durchaus überraschend. Und hinzu kommen tatsächlich auch noch viele weitere bekannte Mitglieder sozusagen des Parlaments, Abgeordnete, Vorsitzende von Ausschüssen und auch Hanna Gronkiewicz-Waltz. Das ist eine frühere Bürgermeisterin von Warschau und Vorsitzende früher der Nationalbank, der Zentralbank. Also viele prominente Namen hier auf der Liste von Donald Tusk.
Und welche Strategie könnte dahinter stecken, mit solchen Politik-Promis an den Start zu gehen?
Man könnte sagen, dass er Lehren zieht aus den vergangenen Regional- und Kommunalwahlen, die ja erst vor wenigen Wochen abgehalten worden sind. Da lautete dann durchaus der Vorwurf von Kommentatoren, da habe es einen halbherzigen Wahlkampf gegeben, und in der Tat hatte auch Donald Tusk sein Hauptziel nicht erreicht, nämlich bei den Regionalparlamenten vor Peace zu landen. Und das soll jetzt geschehen. Das soll ein persönliches Anliegen von Donald Tusk sein, dass die Bürgerkoalition speziell bei den Europawahlen, also Tusk auch als eben überzeugter Europäer, früherer Ratspräsident, dass dort seine Partei erste Kraft wird, um Peace auch nachhaltig zu schwächen. Das ist sein Ziel. Und eine Lehre aus den vergangenen Wahlen ist auch, dass deutlich mehr Wähler mobilisiert werden müssen. Das war bei den Kommunalwahlen deutlich weniger als im Herbst 2023 beim Wahlsieg bei den Parlamentswahlen. Und diese bekannten Namen, übrigens auch bei den anderen Parteien aus der Koalition, Dritter Weg und Linke, die sollen dabei helfen, Wähler zu mobilisieren.
Welches Risiko besteht denn darin, wenn man eben mit diesen sehr bekannten Namen an den Start geht?
Da wird es zum einen eine größere Kabinettsumbildung geben. Das liegt in der Natur der Sache. Da ist der Termin jetzt für den 10. Mai mitgeteilt worden auf mehreren Ebenen, weil es nicht nur die Minister sind, sondern eben zum Teil auch Staatssekretäre in Ministerien oder Vizeminister. Das heißt, da wird es die Frage lauten, welches Personal, passende Personal wird man finden? Dann wird sich natürlich noch herausstellen müssen, ob diese Namen, die jetzt auf den Kandidatenlisten stehen, ob die auch wirklich dazu taugen, Wähler zu mobilisieren. Und eine Herausforderung wird sein, auch da ein positives Narrativ zu setzen, denn die werden sich in gewisser Weise auch rechtfertigen müssen. Warum wechseln sie schon jetzt, nach wenigen Monaten, von Warschau nach Brüssel bzw. Straßburg? Da ist schon der Vorwurf teilweise in der Opposition zu hören, dass diese vielen Minister sozusagen Warschau nur als in Anführungszeichen Wartesaal genutzt haben, um da jetzt auf einen auch höher dotierten Posten zu wechseln. Das ist übrigens auch ein Narrativ, das Peace immer wieder bei Donald Tusk früher, als er damals Ratspräsident geworden ist, gesetzt hat. Dem wird Donald Tusk entgegentreten müssen.
Und Stichwort Wechsel, der polnische Außenminister Radosław Sikorski wird als möglicher Kandidat für das Amt des neuen EU-Verteidigungskommissars gehandelt. Jetzt hat Sikorski gestern auch eine große programmatische Rede im Parlament gehalten. Wie schätzen Sie gerade die Situation ein? Welche Schlüsse lassen sich für die Rolle der polnischen Außenpolitik in der EU daraus ziehen?
Ja, in der Tat ist bei Sikorski auch davon immer wieder zu hören, Gerüchten zufolge, dass er an höheren EU-Posten interessiert ist, wobei da noch nicht klar ist, was da überhaupt frei werden könnte, ein Kommissarsposten oder auch vielleicht Nachfolger von Josep Borrell, dem Außenbeauftragten. Das ist aber alles noch nicht ganz sicher. Und man kann so oder so sagen, diese programmatische Rede gestern von Sikorski, 1,5 Stunden im polnischen Parlament, danach noch mit langer Aussprache, die zeigt, dass Polen in jedem Fall als ein konstruktiver Akteur, der die Außenpolitik in Europa und auch darüber hinaus mitgestaltet, dass das jetzt der Leitgedanke der polnischen Regierung sein soll, also mehr Kooperation statt Konfrontation, sowohl auf europäischer Ebene als auch eben darüber hinaus, unter anderem auch mit Deutschland, wobei da auch durchaus selbstbewusst eigene Interessen und eigene Forderungen gestellt werden. Sikorski hat, um mal ein Beispiel zu nennen, zwar das Wort Reparation nicht in den Mund genommen, aber Wiedergutmachung, also beim Thema Zweiter Weltkrieg und wie man sozusagen da das weiter aufarbeitet, das Thema ist längst noch nicht vom Tisch.
Mit unserem Korrespondenten in Warschau habe ich über die Aufstellung der Partei für die Europawahl gesprochen. Vielen Dank. In einem Land, in dem gerade kein Krieg herrscht, ist es schwer, sich vorzustellen, wie es ist, wenn Krieg seit Jahren zum Alltag gehört. Die Menschen in der Ukraine mussten sich seit dem russischen Überfall vor mehr als 2 Jahren zwangsläufig in einer Art neuen Normalität einrichten. Wie dieser Alltag aussieht, das besprechen wir jeden Freitag hier in Europa heute. Und im Wechsel blicken wir dabei auf Kiew und Odessa. Odessa, die Stadt am Schwarzen Meer, ist auch ein beliebtes Reiseziel. Der Tourismus war und ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. In Zeiten des Krieges bietet er auch ein Stück weit Normalität, an der man sich versucht festzuhalten. Aber wie geht das, Tourismus in Zeiten des Angriffskriegs? Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit der Journalistin Karina Beigelzimmer in Odessa sprechen können. Diese Woche hat eine Tourismuskonferenz in Odessa stattgefunden. Das klingt erstmal seltsam. Eine Tourismuskonferenz in einer Stadt, die regelmäßig angegriffen wird. Inwieweit ist der Tourismus auch eine Art Anker, ein Stückchen Normalität für die Menschen in Odessa?
Natürlich werden durch Tourismusaktivitäten zuallererst wirtschaftliche Impulse gesetzt. Es geht aber auch darum, wie Sie gesagt haben, ein Gefühl von Normalität zu erzeugen. Die Menschen sollen spüren, dass das öffentliche Leben auch im Krieg weitergeht. Und das sagen viele, mit denen ich spreche. So kann man positive Erfahrungen machen, trotz der Herausforderungen, mit denen die Stadt tagtäglich konfrontiert ist. Und Odessa war historisch schon immer mit dem Tourismus verbunden. Die Stadt hat eine sehr reiche kulturelle und architektonische Geschichte. Und darüber hinaus ist Odessa für seine schönen Strände berühmt. Bis zum Krieg 2022 war es eine international bekannte Tourismusmetropole. Der Krieg hat diese Branche sehr schwer getroffen. Aber im letzten Jahr, als allmählich die Theater, Museen und schließlich im August sogar einige Strände geöffnet wurden, hat es viele Gäste in die Stadt gelockt. Und angesichts der angespannten Situation in der Region sind neue Methoden und kreative Lösungen erforderlich. Darum ging es auf der internationalen Konferenz um Nation, die ich besucht habe und an der über 300 Personen teilgenommen haben.
Ja, vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen mehr Einblicke geben. Was waren da so die Schwerpunkte, die gesetzt wurden auf dieser Konferenz?
Diese Tourismuskonferenz war wirklich ein bedeutendes Ereignis für die gesamte Region. Ja, es wurden wertvolle Ratschläge zu Themen wie dem Umgang mit den Herausforderungen des Krieges, der Neupositionierung von Unternehmen, der Bindung von Mitarbeitern ausgetauscht. Ja.
Und jetzt haben Sie schon beschrieben, in dem letzten Jahr ist ein bisschen der Tourismus hat wieder angezogen. An wen richten sich denn zurzeit touristische Angebote in erster Linie?
Hauptsächlich an Binnentouristen und die Bewohner der Region Odessa. Es geht weniger um ausländische Gäste, die gegenwärtig eher sehr selten nach Odessa reisen. Dennoch ist die Vielfalt der angebotenen Aktivitäten beeindruckend. Ich war wirklich sehr, sehr überrascht. Von Gastrotouren über Verkostungen in den Katakomben bis hin zu einem Bierfestival an diesem Wochenende und einem Frühlingsfest im Botanischen Garten. Auch sehr semikulturelle Veranstaltungen sind geplant. Zum Beispiel kann man nächste Woche an einem Brunch mit Schauspielern teilnehmen. Aber auch Stadtführungen für Flüchtlinge und Quests für Kinder werden angeboten. Und in letzter Zeit wurden in Odessa viele kleine gemütliche Cafés eröffnet, die oft thematische Abende oder Vorlesungen veranstalten.
Jetzt haben Sie beschrieben, es gibt ganz viele Angebote. In den vergangenen gut zwei Jahren ist Odessa natürlich vom Krieg aber auch gezeichnet gewesen. Viele Häuser wurden bei den russischen Angriffen zerstört. Wie musste sich denn die touristische Infrastruktur in dieser Zeit verändern? Wie hat sie sich verändert?
Ja, Sie haben recht, viele Häuser wurden beschädigt und zerstört, aber zum Beispiel im historischen Zentrum der Stadt selbst wurden keine Hotels zerstört, zum Glück. Einige Museen, die im Sommer beschädigt wurden, können inzwischen wieder besucht werden. Und ein schönes Ereignis, die Potjomkinsche Treppe, der Touristenmagnet schlechthin, ein Symbol der Stadt. Sie ist seit letzter Woche nicht mehr gesperrt und begehbar. Aber den Hafen kann man nicht besuchen. Sie führt zum Hafen, aber den kann man nicht besuchen. Und der Hafen wird immer wieder das Ziel der Drohnen- und Raketenangriffe. Und deshalb kann man auch keine Hafenrundfahrten machen. Aber man plant wieder einige Strände für diese Sommersaison zu öffnen, wie im letzten Jahr. Diese Strände müssen jedoch zunächst von der zuständigen Dienststelle überprüft werden, damit der Aufenthalt am Meer für Urlauber sicher ist.
Wenn Sie die Sicherheitslage ansprechen, inwieweit reagieren da Hotels und die anderen touristischen Angebote drauf? Also werden Touristen da jetzt besonders informiert oder vorbereitet?
Sie haben recht, alle touristischen Angebote müssen ein Sicherheitskonzept verweisen. Das Wichtigste ist, dass zum Beispiel Hotels Schutzbunker oder Schutzkeller bereitstellen. Das gibt den Touristen ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Ehrlich gesagt würde ich mich als Tourist in einem Hotel mit einem Schutzkeller sicherer fühlen als bei mir im vierten Stock. Der nächste Luftschutzbunker liegt etwa 15 Minuten zu Fuß von meinem Zuhause entfernt. Und Touristen werden über die Sicherheitsvorkehrungen informiert, zum Beispiel, dass im Falle eines Fliegeralarms die Vorstellung im Theater unterbrochen wird und alle nach unten gehen. Auch bei Stadtführungen weiß jeder Reiseleiter, wo sich der nächste Schutzraum befindet.
Und Sie haben es am Anfang schon angesprochen oder wir haben darüber gesprochen, dass Tourismus natürlich ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor ist. Wie hat sich jetzt die Entwicklung im Tourismussektor in Odessa auf die gesamte wirtschaftliche Lage ausgewirkt?
Obwohl die Touristenbranche nicht so viele Einnahmen generiert wie zuvor, das ist völlig klar, schafft sie dennoch neue Arbeitsplätze und hilft so einigen Unternehmen über die Runden zu kommen. Und diejenigen, die in Hotels, Restaurants oder Touren zum Beispiel unternehmen und anderen touristischen Einrichtungen arbeiten, haben in dieser Branche Beschäftigungsmöglichkeiten gefunden und das trägt zur Stabilisierung des lokalen Arbeitsmarktes bei.
Über Tourismus im ukrainischen Odessa habe ich mit der Journalistin Karina Beidelzimmer gesprochen. Die Debatte über den Gaza-Krieg unterscheidet sich in anderen europäischen Ländern teils deutlich von der in Deutschland. Das liegt unter anderem an der historischen Verantwortung Deutschlands und auch an einer anderen Sozialisation im europäischen Ausland. Aber wo hört Kritik an dem Vorgehen der israelischen Regierung oder Armee auf und wo fängt Antisemitismus an? Diese Frage wird immer wieder neu ausgehandelt. In Großbritannien hat die Zahl antisemitischer Übergriffe seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober und dem daraus folgenden Gazakrieg massiv zugenommen, um beinahe 600%. Nun sieht sich auch die Polizei in London mit Antisemitismusvorwürfen konfrontiert. Auslöser der jüngsten Debatte ist, dass ein jüdischer Aktivist von einer pro-palästinensischen Demonstration ferngehalten wurde. Ist die Londoner Polizei parteiisch? Dieser Frage ist Christine Heuer nachgegangen.
Gideon Falter, ein junger Mann mit Kippa, steht am Rande eines pro-palästinensischen Protestzugs durch London und verlangt, die Straße zu überqueren. Ein Polizist hindert ihn daran. Falter, sagt der Beamte wörtlich, sei offen jüdisch. Er werfe ihm nichts vor, aber er mache sich Sorgen über die Reaktion auf Falters Anwesenheit bei der Demonstration. Gideon Falter ist nicht irgendwer, sondern Vorsitzender der britischen Campaign Against Antisemitism. Während seiner Diskussion mit der Polizei lässt er sich filmen und postet das Video anschließend in den sozialen Medien. Darin ist auch zu hören, wie die Polizei ihm vorwirft, die Demonstration absichtlich stören zu wollen. Falter, sagt ein Polizist, sei unaufrichtig. Man sei gerne behilflich, ihn an einer Stelle hinter dem Protestzug die Straße passieren zu lassen. 13 Minuten lang geht es hin und her. Gegen Ende droht ein Polizist Falter an, ihn festzunehmen. Das Video geht viral und heizt die Diskussion an, ob Juden sich noch sicher fühlen können in London, wenn samstags zigtausende Pro-Palästinenser durch die Straßen ziehen. Gideon Falter fordert ein Verbot der Umzüge, bei denen auch schon mal ungestraft Hakenkreuze gezeigt werden oder zum Dschihad aufgerufen wird.
The legal threshold for banning these marches is if, quote, it causes serious disruption to the life of the community.
Die gesetzliche Messlatte für ein Demonstrationsverbot ist eine schwerwiegende Störung der öffentlichen Ordnung. Ich finde, das ist der Fall, wenn jemandem, der nur die Straße überqueren möchte, mit Haft gedroht wird.
I'd say that's serious disruption to the life of the community. How much worse can it get?
Doch so einseitig, wie Gideon Falter die Geschichte erzählt, hat sie sich nicht ereignet, sagen seine Kritiker. Zu ihnen gehört Lord John Mann. Der ehemalige Labour-Politiker berät die Regierung gegen Antisemitismus. Gideon Falter, sagt er, sei nicht zufällig am Pro-Palästina-Protest vorbeigekommen. Er gehe absichtlich zu diesen Demonstrationen und habe schon vor seiner Auseinandersetzung mit den Polizisten im Video den Rücktritt des Polizeichefs verlangt.
That is not true. He wasn't just walking in London. And he's been there before. At the protests, he's been quite explicit. Before he went on this protest, he'd already called publicly for Sir Mark Rowley to be sacked.
Dal Babu war Kriminalhauptkommissar bei der Londoner Polizei und ist bekannt dafür, sie öffentlich zu kritisieren. In diesem Fall tut er das nicht.
What you see him doing is attempting to go against the march, but trying to push past the officers.
Man sieht in dem Video, dass Falter den Protest stören möchte. Ich finde, die Polizisten verhalten sich sehr zurückhaltend. Ich hätte ihn wegen Beamtenbeleidigung und Ruhestörung festgenommen. Tatsächlich muss die Londoner Polizei bei Demonstrationen vor allem dafür sorgen, dass sie friedlich verlaufen. Der Gaza-Krieg spaltet auch die britische Gesellschaft. Emotionen kochen schnell hoch. Also versuchen die Beamten, potenzielle Kontrahenten von vornherein auseinanderzuhalten. Aber einen Mann mit Kippa als offen jüdisch zu bezeichnen und seine Anwesenheit provokativ zu nennen, damit nähren die Beamten den Vorwurf, die Metropolitan Police sei parteiisch, in diesem Fall pro-palästinensisch.
Über Vorwürfe der Parteilichkeit gegen die Polizei in London berichtete Christine Heuer. Und damit endet Europa heute. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören und bis bald.